Das, was wir gerade lautern, aber die Qualität ist ja schlecht hier.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora hay que probar el 3.
Wir können uns jetzt hören.
Wir hören uns hier über das Mikrofon.
Das glaube ich aber nicht.
Aller Anfang ist schwer. Das hatten wir schon bei unserem letzten Radioforum vor 2 Jahren festgestellt. Am 27. November fand nun wieder ein Radioforum statt, diesmal mit Radio Tierra aus Chile. Auch diesmal dauerte es über 1/2 Stunde, bis wir endlich beginnen konnten. Auch den übersteuerten Stream bekamen wir erst nach 1 Weile in den Griff. Für alle, die bei unserem Radioforum nicht zuhören konnten oder nach 1/2 Stunde entnervt aufgegeben haben, hier eine Zusammenfassung.
Hört man uns jetzt?
Ist zeitverzögert natürlich.
Ja? Zeitverzögert? Ist das normal?
Okay, ja, bei Skype wahrscheinlich, oder?
Okay.
10 Sekunden gleich.
Aber wo sollen wir überhaupt nur hier reinreichen?
Hallo, Radio Umbach. Seid ihr da?
Ja, hallo. Und Rebecca? Also hallo nochmal, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hatten hier einige technische Probleme, deswegen jetzt schon zum 2. Mal hier live aus dem Studio in Berlin. Wir begrüßen euch zu unserer Sendung, Live-Sendung zusammen mit Radio Tierra aus Chile.
This is the conference of the states parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change.
Wir haben ganz klare Reduktionsziele und an denen wird nicht ein einziger Abstrich gemacht.
Es ist in den letzten Wochen sehr viel über den Klimaschutz und die anstehenden Verhandlungen in Kopenhagen diskutiert worden. Viele NGOs erhoffen sich immer noch viel von den Verhandlungen. Aber was ist eigentlich die Verbindung von Klimawandel und den Nord-Süd-Beziehungen? In den Entwicklungsländern leben viele Menschen von der Landwirtschaft. Diese sind besonders stark vom Klimawandel betroffen, der wiederum zum größten Teil von den Industrieländern verursacht wird. Dazu interessierte uns die Position aus Chile. Wird Klimawandel zu einer Gerechtigkeitsfrage zwischen Nord und Süd, die weit über den Klimawandel hinausgeht? Und wie sieht es aus mit finanziellen Mitteln für die Entwicklungsländer? Zu diesen Fragen waren folgende Referentinnen am Start. In Berlin hatten wir eingeladen Willi vom Anti-Atom-Forum und Maya von der Bundeskoordination Internationalismus. Auf chilenischer Seite waren Eduardo Giesen von der CODIF, Daniela Alvarez von der Agrupación Nacional Jóvenes Tehuelches und der Buchautor Javier Carmin von der Bürgerinitiative gegen die Goldmine in Pascua Lama. Einig waren sich eigentlich alle Referentinnen in der Ablehnung des Programms REDD. Es sieht Zertifikate zur Verhinderung von Entwaldung vor.
Preguntaron nuestra opinión sobre las propuestas de REDD, las reducciones de emisiones por deforestación y degradación.
Jetzt noch mal ganz kurz eine Zusammenfassung von dem Beitrag. Also er hat sich absolut gegen RED ausgesprochen und der letzte Kommentar war, dass dieser Waldschutz, also das ist ja dann so, dass man ein Zertifikat, also dass die Länder, die viel Wald haben, den sozusagen in Zertifikaten verkaufen können und dann Emissionsrechte haben. Und er hat gesagt, dass das nicht unterscheidet, um was für einen Wald es sich überhaupt handelt. Also viele Wälder sind dann einfach Monokulturen, ganz schnell angepflanzte, kurzlebige Baumplantagen und das ist überhaupt nicht nachhaltig, weil auch nicht unterschieden wird, was überhaupt für Wald geschützt wird, und für ihn ist das überhaupt kein geeignetes Instrument, weil das auch marktgesteuert ist, das hat er auch gesagt, weil dieser Handel mit diesen Waldzertifikaten über den Markt gesteuert wird, und das lehnt er auch ab.
Lo rechazamos si esto se aplica a proyectos de para evitar la deforestación como los que se están planteando. Nosotros, por supuesto, creemos que debe frenarse definitivamente la deforestación y particularmente la destrucción de bosques naturales en todo el mundo.
Ja, ganz kurz nochmal, das, was Eduardo dazu gesagt hat, war eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, ziemlich ähnlich mit dem, was wir dazu denken, dass wir das eigentlich als Mechanismus vollständig ablehnen, dieses RED. Und zwar nicht deshalb, weil wir nicht wollen, dass Wald geschützt wird. Das ist in der Tat total wichtig. Also man sagt, dass weltweit 20% der Treibhausgasemissionen aus Entwaldung kommen. Also das ist schon eine ganze Menge. Aber das, was dieses RED macht, ist halt, dass es eben marktförmig gemacht wird und dass zum Beispiel in diesem Mechanismus überhaupt nicht unterschieden wird, ob es um den Schutz von zum Beispiel Bestand von Urwäldern geht, die eine ganz hohe Biodiversität haben, die total wichtig sind für die biologische Artenvielfalt weltweit, oder ob es zum Beispiel darum geht, mit genmanipulierten Monokulturen irgendwelche abgeholzten Gebiete wieder aufzuforsten.
Nach dem Anfangschaos und der Diskussion über REDD gab es eine kleine Pause. Anschließend wurde dann doch noch über den Sinn und Unsinn des Klimagipfels in Kopenhagen diskutiert. Si sigue así la cosa, la humanidad está acabada. Es la crisis terminal, el final, el apocalipsis, el fin. Nadie puede cambiar lo escrito aquí. Desde mi escritorio comunico la predicción de los mayas. La creación de Dios fue solo un fallo más. Creamos destrucción a cada paso.
Ja, also ich hatte noch einfach noch grundsätzliche Fragen, was ja sozusagen die Klimaveränderungen in Kopenhagen angeht und da wie halt sozusagen diese ganze ökologische Frage der Klimawandel grundsätzlich diskutiert wird. Ja, und hier in den Teilen der sozialen Bewegung hier in Europa, da gibt es eben auch Stimmen, die eben eine ganz grundsätzliche Kritik am UN-Klimagipfel in Kopenhagen formulieren. Also im Grunde fordern, dass er überhaupt nicht stattfinden sollte. Da gibt es so Positionen, die eben die herrschende Klimapolitik als Ausdruck einer Restrukturierung eines globalisierten Kapitalismus verstehen. Sozusagen, das ist so diese Position, die wir hier formulieren. Und dann ist es natürlich immer interessant, das aus eurer Perspektive zu hören, inwiefern ihr dazu stimmt, ob ihr das anders seht, gerade was den Klimagipfel angeht, wie sinnvoll ihr den haltet und ob der euch wirklich weiterbringen könnte.
In Detail la posición de Chile. Es relevar el hecho de que hay una gran expectativa en los liderazgos mundiales. Y a mí me parece importante plantear que la cumbre de Copenhague es la hora de la verdad para Barack Obama.
Also er hat gesagt, das war, glaube ich, Eduardo, jetzt, also er sieht das auch so, dass es so eine Art grüner Kapitalismus betrieben wird und dass er eigentlich auch sehr skeptisch ist gegenüber den Verhandlungen. Er hat auf Obama hingewiesen, der wohl Chile einen Blankoscheck ausgestellt hat, also an Geldern für Anpassungsmaßnahmen in Bezug auf den Klimawandel. Die politische Situation in Chile, sagt er, wäre sehr widersprüchlich und jetzt hat er eigentlich an die anderen Redner weitergegeben, von denen, die wollten sich jetzt auch noch dazu äußern.
Podríamos partir ahora por Daniela.
Bueno, el tema de cuál es la posición de las organizaciones chilenas respecto a la cumbre de Copenhague, creo que yo no podría dar una visión completa porque cada organización tendrá sus expectativas acerca de esta cumbre.
Sie hat gesagt, also sie könnte also nicht eine allgemeine Sicht geben auf die Verhandlungen in Kopenhagen, weil sie meint, jede Organisation hat da wieder ihre eigene Sicht. Und in Bezug auf den Klimawandel sagt sie, dass es also wirklich Veränderungen gibt, also ein absolutes Klimakaos, das sich zeigt durch Trockenheit, Zerstörung des Ökosystems. Und das sieht man in Chile, also kann man das schon merken, in der Landwirtschaft, in der Fischerei, also im Bereich des Fischens. Dann hat sie gesagt, dass das Kyoto-Protokoll eigentlich, das nennt sie, ist absolut schüchtern schon und trotzdem sind diese Reduktionsziele nicht realisiert worden. Und dann sagt sie, was kann man dann überhaupt von Kopenhagen noch erwarten? Die Industrieländer müssen ihrer Meinung nach Pläne vorlegen, nicht mehr zu zerstören und auch zum Wiederaufbau, also zu der Wiedergenesung des Klimas und Desertifikation und Trockenheit bekämpfen. Dann sagt sie, dass in Chile es ein Problem gibt vom Norden nach Süden, dass also im Süden, wenn ich richtig verstanden habe, nicht genug Wasser da ist und die Wasserwirtschaft ist in den Händen von irgendwelchen Geschäftsleuten. Also es gibt vielfältige Probleme.
Hacer un, combatir la desertificación y la sequía, sobre todo acá en Chile, donde desde el norte hacia el sur se está acabando el agua y esta desertificación va avanzando cada vez más.
Bueno, voy a continuar yo, Eduardo Glisen, COEF, amigos de la Tierra Chile. Claramente, como alguien mencionó anteriormente, no basta con que hagamos las organizaciones no gubernamentales, llamados a grandes reducciones por parte de los países industrializados.
Also Eduardo sagt, dass die Nichtregierungsorganisationen und dass er auch fordert, also dass die Industrieländer ihre Emissionen reduzieren. Er spricht von falschen Lösungen des Neoliberalismus und von einer Krisensituation. Die Industrieländer müssen endlich ihr Entwicklungsmodell ändern. Er sagt auch, dass die Länder des Südens eigentlich komplett den Interessen des Nordens, dass man das auch bei den Verhandlungen sehen kann und bei den Vorschlägen und Lösungen untergeordnet sind. Und das Problem ist aber, sagt er, dass die Länder des Südens sich irgendwie nicht gemeinsam trotzdem alle organisieren oder organisiert haben, sodass gemeinsam eine Position vertreten könnten.
De manera conjunta y de manera mancomunada no se unen exigiéndole al norte un cambio estructural.
Bueno, yo soy Javier, Pepillito Pascualama. Primero me gustaría dar la opinión con respecto al tema de Copenhague, porque básicamente aquí estamos hablando de un gobierno que ha sido cooptado por varias transnacionales.
Er hat nochmal zu Kopenhagen, wollte er nochmal sagen, jetzt die Situation in Chile. Also er sagt, die Regierung kooperiert mit den transnationalen Unternehmen und sie repräsentiert eigentlich überhaupt nicht die Interessen der Bevölkerung, sondern eben der großen Unternehmen. Dann redet er immer von so einem Projekt, das heißt Pascualama. Und dieses Projekt ist schon zweimal beschlossen worden und ist auch immer weiter fortgeführt worden. Und die Leiter dieses Projektes haben mit dem Präsidenten zu Abend gegessen und er fragt sich, wie können diese Personen, also diese Regierungen, die so arbeiten, wie können die überhaupt Maßnahmen durchführen, wenn sie jetzt zum Beispiel Fondsgelder kriegen würden, die für den Klimaschutz sind? Sie sind also gegen das Projekt und auch gegen diese Wasserkraftwerke, diesen Goldabbau und die Minen.
Para decir que no se quiere el proyecto, pero también que estos tipos de proyectos, como el Pascualama, como es Hidroaicén y otra serie de proyectos forestales, hidroeléctricos y energéticos a lo largo de Chile, están afectando a las comunidades y están haciendo que el cambio climático continúe su curso, producto de la emisión, básicamente, de dióxido de carbono.
Bueno, Eduardo Gissen, acá en Chile, decía anteriormente que para que los países del norte cambien sus modelos de desarrollo, necesariamente se requiere que los países del sur actúen mancomunadamente, ejerciendo presión para esto.
Leider ist es so, sagt er, dass, wie gesagt, die Länder des Südens keine gemeinsame Position haben. Sie sind geteilt, also das erklärt er am Beispiel Chile. Es ist zum Beispiel nicht so, dass Chile wie Bolivien, Ecuador oder Paraguay von Europa und von den Industrieländern die Bezahlung der ökologischen Schuld fordert. Also er sagt, dass in Bolivien, Ecuador und Paraguay, dass die lokalen Gemeinden sich organisiert haben und mit der Regierung sozusagen an einem Strang ziehen und das fordern. Und Chile im Gegensatz dazu sagt, aber setzt auf eine Art von Entwicklung, wie sie die Industrieländer gemacht haben und blockiert auch die Verhandlungen der G77. Also die G77 ist ja der Zusammenschluss von einigen Entwicklungsländern, die diese ökologische Schuld also davon fordern, dass die USA und Europa, also Industrieländer, ihre ökologische Schuld bezahlen. Chile ist also sozusagen im Block der OECD, also steht auf der Seite der OECD in den Verhandlungen und hat ja auch Freihandelsabkommen geschlossen mit der EU und steht auch teilweise auf einer Seite mit den USA so in den Verhandlungen. Also so steht Chile ungefähr da.
Tratados de libre comercio, ya sea con la Comunidad Europea o con Estados Unidos, han estado boicoteando las posturas de los países en vías de desarrollo agrupados en el G77 para reclamar la deuda climática y exigir financiamiento a los países del norte para la construcción de sociedades sustentables y bajas en carbono en los países del sur.
Ja, aber ich finde das eigentlich sehr interessant, was da jetzt von Lateinamerika rüberkam, weil ich finde, dass das eigentlich sich ganz gut zusammenbringen lässt, was die eine Genossin gesagt hat mit der Wasserkrise in Chile und auch der Minenbau, dass wir einfach insgesamt natürliche Ressourcen übernutzen und dass das Entwicklungsmodell des Nordens dabei in Frage steht, nämlich Wachstum und Kapitalismus und Wachstum für immer sozusagen. Und wir eigentlich die Klimakrise sozusagen als ein Symptom haben, also unter vielen anderen Krisen wie Verlust von Biodiversität, Wassermangel. Ich finde es auch schön zu hören, dass die Goldmine bisher von sozusagen Grassroots oder selbstorganisierten Strukturen verhindert wird. Und das zeigt eben auch, dass man sich selber darum kümmern muss, wenn man möchte, dass sich Dinge verändern. Und deswegen fahren wir ja auch nach Kopenhagen zum Beispiel und wollen dort unseren Widerspruch und unseren Widerstand zum Ausdruck bringen. Und ja, da sind eigentlich die Bewegungen in Lateinamerika auch oft ein sehr schönes Vorbild für uns, weil es da oft in, vielleicht auch von Via Campesina oder anderen Organisationen eben sehr, sehr schlagkräftigen Widerstand gibt gegen die neoliberale Politik.
Aquí Daniela Álvarez, de Jóvenes de Huelche. Bueno, quería señalar que Chile, desde el 2005, el gobierno de Chile dice tener un plan de acción contra el cambio climático con agenda en diversos tiempos, pero sin embargo, Chile al 2008 ha aumentado sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Also, es hat Daniela Álvarez gesprochen. Sie hat erzählt, dass es in Chile also einen Aktionsplan gibt gegen den Klimawandel und dass aber im Gegensatz dazu die Emissionen absolut gestiegen sind. Also Chile ist das zweitgrößte Verschmutzungsland der Welt, also das die meisten Emissionen nach ihren Angaben ausstößt. Und sie sagt, es ist in Lateinamerika das verschmutzendste Land überhaupt. Außerdem wird jetzt auch über Atomkraft gesprochen und eigentlich werden auch Atomkraftwerke von der Regierung geplant. Und sie spricht also sozusagen von so einem Gegensatz. Die lokalen Gemeinden sind absolut dagegen. Die wollen regenerative Energien fördern und dass sie sich auch schon darauf vorbereiten und auch anpassen. Sie kommt gerade von so einer Aktion, weil sie sagt, sie arbeitet wirklich sehr eng mit lokalen Gemeinden zusammen, wo sie Bäume gepflanzt haben gegen die Desertifikation, die da in dieser Region schon fortschreitet. Dann hat sich noch noch der Zweite zu Wort gemeldet. Und er ist nochmal auf das Thema Wasser zu sprechen gekommen und hat gesagt, das ist also ein juristisches Problem. Das Wasser ist in Chile privatisiert. In anderen Ländern ist es ja öffentlich, also ein öffentliches Gut. Das ist aber in Chile, wie gesagt, nicht so. Und seiner Meinung nach ist also das Nutzungsrecht, das eigentlich öffentlich sein müsste für Wasser, ist also in ein Eigentumsrecht umgewandelt worden. Und in einigen Regionen sind schon 90% der Wasserkonzerne oder der Wasserverarbeitungs- oder Aufbereitungsunternehmen in privater Hand, und zwar von dem Unternehmen Endesa.
Es ist uno de los contextos, digamos, en los que hay que proteger el agua en el cambio climático. Y por ejemplo, en la región de Aysén, esos derechos de agua, el 90% son de una empresa.
Endesa.
Endesa.
Yo soy Javier, del conflicto Pascualama. Más bien me gustaría hacer un llamado a los auditores de Radio Tierra y los que están escuchando por las diversas emisiones en Internet y en Alemania a que tomemos conciencia del consumo desmedido que estamos tomando, que estamos llevando y que nadie se da cuenta.
Von Radio Tierra sagt, will aufmerksam machen auch auf den Konsum, also das Ausmaß des Konsums im Norden und im Süden. Das Verhältnis ist, sagt er, teilweise 5:1, also dass die Leute im Norden konsumieren also 5-mal so viel wie im Süden. Und er spricht von einem Kolonialismus und dass sich im Süden eigentlich noch im Prozess der Kolonialisierung befinden und gegen Kolonialismus kämpfen. Dann sagt er auch noch, dass die Unternehmen öffentliche Güter besitzen, die dem Volk eigentlich gehören. Und er bringt auch noch mal ein Beispiel, das ist der Gebirgsgürtel, also das heißt Cordillera in den Anden in Chile, dass da eben versucht wird, das Gold abzubauen, das sei eben alles in diesem Projekt, was Pascualama heißt, das gesamte Gold abgebaut wird. Das ist absolut absurd, sagt er. Es ist also schon in Machu Picchu und so in Peru und Bolivien schon alles ausgeschöpft worden, also alle Ressourcen, und das müssen wir irgendwie stoppen durch verschiedene Aktionen, sagt er, und auch finanzielle Mittel.
El llamado es a tomar conciencia, a tomar solo lo necesario y el resto reutilizarlo, no botarlo, para tener distintas actividades, distintos recursos que permitan no seguir consumiendo de la forma desmedida que se está haciendo.
Jetzt wollte ich auch noch mal kurz auf diese zwei Lösungen, die möglicherweise in Kopenhagen diskutiert werden, kommen. Also wenn das Rät zum Beispiel abgelehnt würde, oder es werden ja nicht nur diese Mechanismen beschlossen, sondern auch Reduktionsziele, dann ist ja der zweite Diskussionspunkt eigentlich, dass ein Fonds geschaffen wird, also ein finanzieller Fonds für die Entwicklungsländer, damit sie Anpassungsmaßnahmen finanzieren können für Klimaschutz. Jetzt möchte ich nochmal hier Willi vom Atom, von Anti-Atom-Plenum und Maya von der Bundeskoordination Internationalismus fragen, was schlagt ihr eigentlich vor? Also was sagt ihr zu dem Fondsmechanismus und was sind eure Forderungen?
Ja, gut, kurz nochmal zu diesem Transferfonds. Also unserer Meinung nach ist das erste Problem, dass es den in der Form nicht geben wird. Das haben wir anfangs, glaube ich, schon mal ganz kurz angesprochen, dass solche Transfers meistens hoch und heilig versprochen werden und dann sich nicht Realität werden. Mit der Regierung in Chile als Beispiel, die neoliberale Politik genauso verfolgt wie die meisten Regierungen hier und deswegen auch nicht unbedingt bessere Politik für die Bevölkerung macht. Und wenn man darüber nachdenkt, dann wird es natürlich klar, dass wir eigentlich hier eine generelle Kritik an staatlichen Machtstrukturen brauchen und dass damit nicht geholfen ist, wenn der eine Staat dem anderen irgendwelche Gelder zur Verfügung gibt, sondern dass das, was passieren muss, eigentlich ist, dass die Menschen selbst entscheiden können, was in ihrem Land passiert und was in den Gebieten passiert, die sie für ihr Leben brauchen und dass sie einen freien Zugang zu lebensnotwendigen Ressourcen brauchen. Und dann brauchen wir einfach eine grundsätzliche Systemdebatte, denke ich.
Como reflexiones finales, compartir lo que tú dices, una de las grandes dificultades para abordar los temas de medio ambiente y en particular el del cambio climático es que estamos hablando de efectos que son perdurables en el tiempo y que tienen que ver no con años sino con siglos y esa situación desgraciadamente se contrapone al horizonte de todos los gobiernos que son las próximas elecciones.
Also hier hat nochmal Eduardo ganz gesagt zum Klimawandel, dass er da mit dir, Willi, einer Meinung ist, dass es das Problem des Klimawandels weit über die Handlungsfähigkeit oder über das Handeln von Regierungen hinausgeht, also über ihren Horizont und als so, wie sie Politik machen, also mit kurzfristigen Entscheidungen, dass es überhaupt nicht greifbar ist, das Problem. Und die Charakteristiken des Klimawandels, das muss man in einem viel größeren Zeithorizont sehen. Also was ist in 50 Jahren, was ist in 100 Jahren? Und Daniela meinte noch, also mit diesem Fonds, über den wir jetzt kurz gesprochen haben, dieser Fondsmechanismus, also wir brauchen hier nicht unbedingt Geld von euch, sagt sie. Also vielmehr sollt ihr, also die Länder des Nordens, Industrieländer, sollten mal aufhören zu zerstören und nachhaltig konsumieren und nicht so viel Energie verbrauchen und dann meint sie, das wäre eigentlich besser. Also
sí, por eso, paremos todo, o sea, más que darnos plata, déjenos vivir tranquilos.
Jetzt noch mal ganz kurz Maya und dann sind wir am Ende.
Die Diskussion um die Privatisierung von Wasser und Wälder zeigt halt einfach, wie weit schon eben diese Privatisierung natürlicher Ressourcen fortgeschritten ist. Und dass es eben auch enorme soziale Auswirkungen hat, also dass es halt sich nicht einfach nur um Umweltproblem hier handelt, wie es immer so schön thematisiert wird, sondern einfach eine fundamentale sozialökologische Krise ist. Und diese ganzen sozialen Dimensionen werden halt in den ganzen Diskussionen in der Öffentlichkeit, in den Medien und auch in den Verhandlungen selbst total ausgeblendet. Ihr macht jetzt, habt ihr nochmal sehr deutlich gemacht, also wie die Menschen vor Ort wirklich davon betroffen sind. Und ja, also eine Position, die wir hier halt auch vertreten, ist sozusagen, dass dieser Klimawandel auch einfach zu einer Verschärfung von sozialen Ungleichheiten führt, die einfach schon bestehen.
Ha sido muy interesante y esperamos poder volver a repetirlo. Le agradecemos también a los traductores desde allí y también a los invitados que Billy y Maya aquí y a Eduardo, a Javier y a Daniela desde Chile. Muchas gracias.
Chao.
Chao. Buenas noches.
Hasta luego, compañeros.